So ein Steinway besteht aus 12.000 Einzelteilen, alles Handarbeit und Naturmaterialien, also Holz, Filz, Leder, ja, Metall natürlich auch ein bisschen. Das ist relativ genormt, aber alles andere, ja, ist immer so ein bisschen die Glückssache. Und rein statistisch würden wir niemals schaffen, zweimal einen identischen Flügel zu bauen.
Wenn man sich mit der Marke befasst, was Pianisten über eure Instrumente sagen, viele bestehen ja darauf, auf dem Steinway zu spielen.
Das ist seit 150 Jahren das Nonplusultra, also es hat sich kaum was verändert.
Wie sieht eigentlich diese Customer Journey hin zum Kauf aus?
Ich hab auch einen B-Flügel in eine Einzimmerwohnung schon geliefert, also wirklich Bett, Flügel, Küche.
Joe, wir sitzen hier in München, in toller Kulisse, umgeben von tollen Instrumenten. Du leitest hier den Standort Steinway & Sons. Lass uns vielleicht einfach mal mit der Ebene Produkt starten, weil vielleicht auch viele zuhören, die irgendwie dem Instrument Klavier vielleicht nahestehen, aber die Differenzierung auch der unterschiedlichen Hersteller nicht so wirklich kennen. Was macht euer Produkt am Ende zu dem, was es ist? Wie entsteht eigentlich so ein Instrument? Bring uns gerne mal einfach so diesem Thema nahe.
Ja, also rein technisch, wir haben 12.000 Einzelteile in so einem Flügel verbaut, 1 Kubikmeter Holz, 10 verschiedene Holzarten, das sind jetzt sehr viele Fakten. Ja. Nur die Mechanik hat 8.000 Teile, ja, also alles, was den Flügel zum Klingen bringt, ja, 8.000 Teile, alles mit Hand hergestellt, mit Hand regulierbar natürlich. Ganz viel Know-how steckt da drin tatsächlich. Und was ich persönlich spannend finde, das ist seit 150 Jahren das Nonplusultra. Also es hat sich kaum was verändert. Mhm. Na, wir haben so das älteste Modell, was wir haben, ist der meistverkaufte Flügel der Welt. Mhm. Das ist der B211, genau. Ja. Den gibt es seit 1876. Ja. Und wenn man mal überlegt, dass Bertha Benz das erste Mal Auto gefahren ist, also ihr Mann ist natürlich vorher ein bisschen, aber sie hat so die erste längere Strecke 10 Jahre später gemacht. Ja, das heißt, diesen Flügel, fast unverändert, gibt es länger als jedes Auto der Welt.
Wahnsinn.
Na, und wenn man sich das mal vor Augen führt, die haben quasi damals die Steinways tatsächlich vor 150 Jahren schon einen Standard festgesetzt, der heute noch gültig ist. Nicht nur Steinway natürlich, also der gesamte Klavierbau. Also da hat sich kaum etwas verändert an Materialien, an Herangehensweisen und so weiter. Mhm. Und das ist, ich glaube, im Instrumentenbau recht gängig halt. Ne?
Ja, muss man dazu sagen, es gibt Klaviere und es gibt Flügel. Ja?
Genau, genau.
Das sind so die zwei Kategorien. Wie lange, weiß ich jetzt nicht, wenn ich so einen Flügel irgendwie mehr kaufe, muss ich den vorab bestellen? Wie lange dauert es, bis der fertig ist, bis der gebaut wird? Was steckt so an Arbeit dahinter?
Also an Arbeit erstmal, wir kaufen Holz ein. Das wird, also bis zu 3 Jahre wird es getrocknet, das wird gelagert. Und wenn dann der Prozess losgeht, dauert es 12 Monate, bis so ein Flügel fertig ist. Mhm. Das heißt, zum Beispiel der Rimm, der wird geleimt, der wird gebogen.
Das ist ein D-Flügel.
Ja. Genau, das ist ein D-Flügel. Der Rimm, das ist der Rahmen außenrum. Ja. Der ist bei uns quasi in einer Länge einmal rundrum. Da werden verschiedene Schichten aufeinander gelegt an Holz, hauptsächlich Ahorn heutzutage, früher noch Bubinga und ein bisschen Mahagoni. Und der muss dann nochmal 3 Monate trocknen und von da aus dann nochmal 9 Monate.
Ja,
also dadurch, dass wir alles selber machen, also Resonanzboden, der Deckel, jedes einzelne Teil wird bei Steinway quasi selber hergestellt. Wir kaufen nur im Grunde genommen die Beschläge dazu, also alles, was Messing ist.
Ja.
Und alles andere bauen wir selber und das dauert, wie gesagt, 1 Jahr. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Flügel haben möchte, der bei uns steht, dann dauert es 1 Woche.
Ja.
Mit der ganzen Abwicklung, Spedition und so weiter. Aber wenn ich jetzt sage, ich hätte gern weißen, dann im Zweifel wartet man 1 Jahr.
Verstehe. Ja. Den kann man sich ja auf der Website konfigurieren, ne? Welches Holz
genau.
Und dergleichen gibt es Möglichkeiten.
Genau.
Absolut.
Na, also das ist auch noch neben den lackierten Flügeln in verschiedenen Farben auch noch furnierte Flügel. Mhm. Na, und da ist es genau dasselbe im Grunde genommen. Das werde ich ganz oft gefragt. Wenn wir jetzt, wir haben ja jetzt hier zum Beispiel so einen Flügel aus Eiche matt. Mhm. Der ist nicht massiv aus Eiche, sondern das ist anstatt der Lackschicht ist eine ganz hauchdünne Furnierschicht.
Verstehe.
Weil jedes Holz, was wir verwenden, hat eine gewisse Eigenschaft. Also Ahorn zum Beispiel ist sehr stabil. Ja, also der Rimm, der muss sehr, sehr viel Druck und Zugkräfte aushalten. Mhm. Der Deckel ist aus Pappel. Ne? Pappel ist leicht. Also ganz banal, wird der aus Ahorn, erstmal würde ich den kaum hochbekommen. Und der Resonanzboden ist aus Fichte. In der Mechanik haben wir Buche verbaut, Fichte ganz viel. Die Klaviatur ist aus Fichte, Die Spreizen aus Buche. Und jedes Holz hat so eine gewisse Eigenschaft. Stabilität, gute Schwingeigenschaften oder eines kann man gut biegen, anderes gut stauchen, ja, und so weiter. Also je nachdem, was man machen will, wird ein gewisses Holz verwendet. Das ist alles mit Plan, wie gesagt, 10 verschiedene Sorten Holz, Alles zusammengerechnet, so 1 Kubikmeter muss man rechnen.
Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach mal wichtig, auch einzuordnen, welche Handwerkskunst am Ende dahinter steckt. Ne? Ja. Die Flügel und Instrumente, die Klavier werden in Hamburg gebaut. Also das ist
die werden in Hamburg gebaut.
Ganz Europa wird von Hamburg beliefert.
Ja, Steinway, es waren ja deutsche Auswanderer.
Ja.
Na, eigentlich eine ganz spannend ist immer relativ, aber ich finde die Geschichte sehr, sehr romantisch, wenn ich das so sagen darf. Also Heinrich Engelhard Steinweg, der war Tischler. Und als Tischler durfte er aber keine Flügel bauen. Wir hatten ja damals das Zünfte-System und er hätte Kunsttischler sein müssen, um Instrumente zu bauen. Also Instrumentenbauer gab es damals noch nicht als Zunft. Und er hat seine ersten Instrumente heimlich gebaut, und nicht in seiner Werkstatt, sondern in seiner Waschküche. Deswegen heißen die heute noch Küchenflügel. Mhm. Na, wenn man jetzt mal in die Instrumente guckt, da ist immer so eine Seriennummer drin. Ja, wir sind jetzt so bei 627.000 ungefähr, 628.000.
So viele Instrumente gibt es.
Genau, wurden seit 40er gebaut. Also diese Küchenflügel sind in der Nummerierung quasi auch noch mit berücksichtigt. Mhm. Ja, er hat dann tolle Instrumente damals schon gebaut, so Klaviere, und hat die dann auch an Königshäuser verkauft. Deutschland 1840er Jahre war halt kein Land, da waren ja viele Grafschaften, Herzogtümer und so weiter. Mhm. Und er hat dann tatsächlich an Königshäuser verkauft und musste dann über mehrere Grenzen, ja, wahrscheinlich die Flügel verzollen, wahrscheinlich Schmiergelder zahlen, könnte ich mir vorstellen. Also sehr kompliziert, und das war auch eine Zeit, wo viele ausgewandert sind, weil sie in Europa einfach ihren Beruf halt nicht so ausüben konnten, sind dann ausgewandert, haben ihren Namen von Steinweg in Steinway, also nur den halben Namen, amerikanisiert, 1850 ausgewandert, und 1853 wurde die Firma gegründet in New York. Und dann sind sie dann nach Deutschland wiedergekommen, weil sie haben dann ganz schnell richtig gute Instrumente gebaut, auf Weltausstellungen Preise erhalten, prämierte Flügel dann sozusagen gehabt, und alle wollten jetzt diese Flügel spielen, auch in Europa. Hier war ja die Musik beheimatet, also die klassische Musik, ja, die kommt ja aus Europa, Deutschland, Frankreich, Italien hauptsächlich natürlich. Und haben sie sich für den Standort Hamburg damals schon entschieden. Weil auf der einen Seite war Deutschland nicht der größte Markt, aber Deutschland war ein Billiglohnland. Mhm. Ja, sie haben in Amerika die Flügel zusammengebaut und dann Deutschland, nach Hamburg verschifft. Der Hafen
wahrscheinlich auch, ne?
Ja. Hamburger Hafen, genau. Absolut. Eigentlich kommt sie aus Seesen im Harz. Sie haben natürlich auch noch Deutsch gesprochen. Ja, und dann haben dann in Hamburg eine Fabrik im Schanzenviertel sozusagen. Also einige kennen es vielleicht aus den Nachrichten. Ich selber komme aus Hamburg, also da haben wir unsere Jugend verbracht, da war immer was los. Und jetzt seit 1927, also fast 100 Jahre, sind wir am jetzigen Standort in, Stelling, Volkspark, ja, so die Ecke. Und seitdem werden die da gebaut, und die New Yorker Produktion bleibt in Nord- und Südamerika und die Hamburger Produktion im Rest der Welt, also arabische Länder mittlerweile auch, ganz Südostasien.
Wird von Hamburg beliefert?
Wird alles von Hamburg beliefert. Krass. Genau, so ist das aufgeteilt.
Ne? Okay, interessant. Ja, wir haben eben von deiner Kollegin erfahren, dass in Hamburg ja wirklich über 500 Mitarbeitende beschäftigt sind.
Aber
das muss ja ein riesen Standort sein. Ne?
Genau, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Merkmal für uns, dass wir die Produktion in Deutschland haben, im eigenen Haus, dass wir nicht dazu kaufen und so quasi die Qualität sichern können, selber sichern können. Mhm. Ja, das macht eben auch quasi Steinway aus tatsächlich.
Ne? Wie viele Menschen arbeiten an so einem Produkt? Also es gibt den Klavierbauer, was macht der im Endeffekt alles? Leitet da einer sozusagen? Und wie viele so Etappen gibt es? Ich weiß nicht, wie kann man sich diesen Prozess
vorstellen? Das ist eine gute Frage. Also da bin ich jetzt auch nicht in der Produktion so tief drin. Aber was ich spannend finde, ist, wir haben jetzt 7 Flügelmodelle. Ja. wir machen keine Unterschiede in der Qualität, was Holz angeht, was Mitarbeiter angeht.
Ja.
Also es kann sein, dass ein Mitarbeiter einen Tag einen Konzertflügel baut,
ja.
Sachen an dem Konzertflügel baut und am nächsten Tag baut das für einen kleinen S mit 1,55 Meter.
Mhm.
Ja, also da ist das Know-how in allen Modellen verwendet. Und wenn man mal schaut, also wir haben Tischler, die ganzen Holzarbeiten werden natürlich von Tischlern gemacht. Wir haben Lackierer, die machen dann die ganzen Lackarbeiten, poliert muss er werden und so weiter. Das sind teilweise alles Fachleute, die gar keine Klavierbauer sind, sondern die aus ihrem Gewerk sozusagen Fachleute sind. Und der Klavierbauer. Und
die habt ihr wirklich auch in-house dann angestellt?
Also ja, genau.
Die sind dann Lackierer bei Steinway.
Genau. Okay, na, also was ich mal gehört habe, ist so, wenn Lackierer bei uns anfängt, der jetzt Ewigkeiten schon im Job ist, der muss erstmal ein Jahr lang wieder lernen. Na? Weil das dann doch schon wieder eine ganz spezielle Lackiermethode ist im Vergleich zu Autos.
Mhm.
Ja, auch die Tischler, was ich so weiß, ich mache ja manchmal so Manufakturführung mit unseren Kunden. Mhm. Die sagen dann auch, also die kommen aus einem ganz normalen Tischlergewerbe, Möbelbau und so weiter. Und die sagen dann auch, also was Steinway hier betreibt, das macht man im Möbelbau schon gar nicht mehr so aufwendig. Ja?
Ja.
Also auch Teile, die man gar nicht sieht, werden gehobelt, werden wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, weil sich dann doch alles irgendwo auf den Klang auswirken kann. Also nicht unbedingt die Optik, aber das ganze Wertebewusstsein sozusagen halt.
Voll.
Und das ist eben so eine Herangehensweise, dann von Anfang bis Ende schauen wir halt, dass das alles tipptopp ist.
Ja. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, für alle, die dem Instrument Klavierflügel nicht so nahe stehen, es gibt beim Flügel mehrere Größen. Wir sitzen jetzt hier neben einem D-Flügel, Konzertflügel, das ist sozusagen das Größte, ja, was ihr verkauft. Es gibt auch B-Flügel, kleinere Modelle. Was spricht da am Ende wen an? Welches Modell ist für wen geeignet?
Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Also es gibt da mechanische Unterschiede tatsächlich. Mhm. Wir haben so die drei Stutzflügel, nennt man die, so 1,55, 1,70, 1,80. Die haben auch eine kurze Klaviaturmechanik. Ja, dann haben wir A und B, Salonflügel.
Mhm.
Die haben dann eine längere Mechanik und die beiden Konzertflügel C und D, also 2,27 und 2,74 Meter, die haben dann die längste Mechanik und Size matters beim Flügel tatsächlich, ja. Weil durch die längere Mechanik hat man bessere Hebelwirkung, das heißt, ich habe bessere Kontrolle über mein Spiel, über meine Lautstärke, also über meine Dynamik und ja, Konzertflügel sind quasi das Nonplusultra. Darauf werden Konzerte gespielt. Und das Spannende ist, ich werde mal gefragt, ja Mensch, wir haben 40 Quadratmeter daheim. Ja, kann ich mir so einen Konzertflügel da reinstellen? Weil der natürlich auch im Gasteig steht mit 2.500 Plätzen halt und ohne Mikrofonierung dort spielt, teilweise mit einem Orchester.
Das muss man immer dazu sagen. Also
genau.
Ich glaube, jetzt hören natürlich viele zu aus der Klassikbranche, aber auch viele nicht aus der Klassikbranche. Das ist schon, diese Instrumente werden nicht verstärkt und deswegen für die großen, deswegen Konzertflügel, ne, weil so natürlich so ein größerer Korpus korrigiert mich deutlich mehr Klangvolumen am Ende rüberbringen.
Genau, ja. Also klar, ist ein großer Flügel lauter, das ist keine Frage.
Ja.
Größerer Resonanzboden.
Ja.
Aber er ist auch leise, also die leise Musik trägt auch sehr, sehr weit.
Ja.
Dadurch, also es ist alles Physik im Endeffekt.
Mhm.
Wenn ich jetzt den Flügel stimme, also wir haben jetzt aktuell so 442 Hertz, sage ich mal, Kammerton A. Egal welche Flügellänge oder Größe ich habe oder Klaviergröße, es muss ja immer mit 442 mal die Sekunde schwingen. Na, das heißt, wenn der Flügel länger ist, ja, kann die Saite dicker sein, kann freier schwingen als beim kurzen Flügel, kann auch länger schwingen. Ja, deswegen so die Größe macht tatsächlich einen Unterschied. Also je größer der Flügel, desto wohlklingender oder desto, ja, wie soll ich sagen, desto mehr berührt es einem.
Ja.
Und die kleinen Flügel, ja, wenn man keinen Platz hat, wenn man da limitiert ist und so weiter, da wird das natürlich genauso gemacht, aber die Physik, die kann man nicht betrügen, sage ich mal.
Und das Witzige ist, ich habe gesehen online auf eurer Website, ihr habt auch wirklich dann so Schablonen, die ihr quasi nach Hause schickt, wo man die unterschiedlichen Größen aufgezeichnet sieht und dann kann man sich quasi so mal auch ein Gefühl verschaffen, okay, was steht jetzt da irgendwie in meinem Wohnzimmer.
Genau. Ja. Also wenn der Flügel dann da steht, ist trotzdem die Überraschung immer groß, aber teilweise arbeiten wir auch mit Architekten zusammen, die das dann quasi mit in die Zeichnung, in die Renderings reinnehmen und so weiter. Weil für viele ist dann natürlich nicht nur der Klang, sondern auch die Optik entscheidend. Das hat sich jetzt natürlich auch stark gewandelt. Also ich hab auch einen B-Flügel in eine Einzimmerwohnung schon geliefert. Mhm. Also wirklich Bettflügel, Küche. Das ist, da kann man nicht sagen, irgendwie die Größe passt. Der ich sage immer, der Flügel sucht sich den Pianisten aus.
Ja, und nicht die Größe des Wohnzimmers.
Genau. Wie ich am Anfang gesagt habe, so ein Steinway besteht aus 12.000 Einzelteilen. Ja. Alles Handarbeit und Naturmaterialien. Also Holz, Filz, Leder, ja, Metall natürlich auch ein bisschen. Ja. Das ist relativ genormt, aber alles andere, ja, ist immer so ein bisschen die Glückssache. Und rein statistisch würden wir niemals schaffen, zweimal einen identischen Flügel zu bauen. Ne? Ja. Also ich kann 10 B-Flügel, ich kann 100 oder 1000 nebeneinander stellen. Man wird nie zwei identische finden.
Das muss man dazu sagen, weil letztlich, ich habe witzigerweise mit dem Raphael von Hunsbruch, der das Konzert aus Dortmund sozusagen leitet, das Geschäft da, eben drüber gesprochen, und er war dann wirklich in Hamburg und hat quasi sich dann mit Pianisten einen Flügel ausgesucht. Und also dasselbe Modell, jetzt könnte man ja sagen, D-Flügel, sag ich D-Flügel, wie du sagst, ne, ist nicht gleich. Und jeder Flügel ist irgendwie anders. Also man spielt dann wirklich das gleiche Modell und sucht sich dann irgendwie das aus, was am besten zu einem passt.
Genau. Also das ist immer der Pianist für sich selber, ist eine Sache, ja, natürlich. Ja, da hat man, also das ist ja auch so ganz spannend. Also wenn manchmal haben wir so zwei Flügel, die total unterschiedlich sind. Ja, und dann kommt ein Kunde rein und spielt einen an. Sagt er, oh mein Gott, das ist ja voll das Glockenspiel, das geht ja gar nicht, wie kann Steinway sowas bauen? So, dann nimmt er den anderen und zwei Wochen später kommt Kunde rein, oh genau, sowas habe ich gesucht, ja, dieser klare, eindeutige Klang. Also das ist sehr, sehr subjektiv, wenn es ja um Klang geht, wenn es um Spielbarkeit geht und so weiter. Und am Ende des Tages findet jeder Flügel seinen Besitzer. Ja. Und so unterschiedlich sind ja auch die Pianisten, wenn sie kommen, Konzerte spielen. Ja, dann kommt es natürlich auch darauf an, wenn man für einen Flügel für ein Konzerthaus aussucht, der wird ja dann von vielen verschiedenen Pianisten gespielt. Ja, und da muss ich natürlich schauen, wie passt er in meinen Saal? Ja, wie passt er zu dem Ganzen, zur ganzen Akustik? Ja, was wird gespielt? Kammermusik oder mehr Orchester, Rezitale und so weiter. Also da muss man ganz, ganz viel noch mit berücksichtigen. Und da finde ich immer ganz spannend, da dann, wenn so Konzerthäuser mit Pianisten kommen, eigentlich müssen sie mit Klavierbauern hingehen, ja, weil klar, ein Pianist, der kann sagen, toller Flügel und da kann man dies und das spielen, gar keine Frage. Nur ein Klavierbauer kann, der sieht dann auch immer, was kann ich aus dem Flügel noch rausholen? Also ich selber, was kann ich dem Pianisten noch mehr geben halt? Ja. Ne? So, und das ist immer so das Spannende bei einer Flügelauswahl. Es hat bisher auch noch immer jeder einen gefunden.
Ja, ja.
Na, das ist keine Frage. Und alle sind immer ganz erstaunt, wie unterschiedlich die Flügel dann sind. Und dann sagen sie immer so, ja, stellt ihr dann irgendwie immer so schlechtere Flügel rein? Und sage ich, das wäre ja totaler Quatsch, weil wir müssen alle Flügel verkaufen.
Absolut. Na, so. Aber witzig, also wie sensitiv auch irgendwie dieses Instrument dann auch, wenn man es mal hat, ne? Also hier hinten steht ein Luftbefeuchter, das kenne ich noch, weil ich komme ja auch aus ein bisschen so dem musikalischen Kontext und Freunde, die einen Flügel zu Hause hatten, da war dann auch immer so ein Luftbefeuchter im Wohnzimmer. Also das Material verändert sich ja, aber man muss das schon gut pflegen.
Ja.
Wie oft muss man so ein Instrument stimmen? Was sollte man vielleicht beachten, wenn man sowas zu Hause hat? Was ist so der?
Ja. Also bei uns in unseren Breitengraden hier in Bayern, kalte, trockene Winter, ja, warme, feuchte Sommer. Die Temperatur macht dem Flügel jetzt nichts aus, Temperaturschwankungen schon. Und die Luftfeuchtigkeit ist natürlich sehr entscheidend. Also bei Schwankungen ist es so, der Resonanzboden ist gewölbt, der ist unter Spannung, und wenn es trocken wird, dann geht die Spannung zurück und die Saiten, die drüber laufen, die senken sich dann ein bisschen ab und dann verstimmt er in dem Moment. Das heißt, wenn ich diese Schwankungen habe, vor allem tägliche Schwankungen oder auch mit der Temperatur. Aber die größte Gefahr, die wir hier tatsächlich haben, ist, also wenn wir die Luftbefeuchter hier nicht hätten, gut, jetzt sind wir im Geschäft mit den großen Fenstern, wir würden hier so auf 25-20% teilweise runtergehen im Winter, also je nachdem, wie kalt es auch ist und wie viel wir heizen müssen, und das ist für einen Flügel tödlich. Mhm. Also optimal sind immer 50%, ja, Minimum 40%, und irgendwann, weil ja alles unter Spannung ist und sehr trocken, irgendwann reißt es halt dann ja, ist der Resonanzboden halt hin. Man kann es immer reparieren, aber es ist halt ärgerlich, ja. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn wir auch zum Beispiel auch mit Konzerthäusern, da ist es ja auch oft so, der Flügel steht in irgendwelchen ja, Flügelräumen.
Hinter der Bühne.
Genau, gelagert irgendwie und dann wird er auf die Bühne geholt. Und selbst wenn in dem Raum und auf der Bühne unterschiedliche Luftfeuchtigkeit ist, also wir haben das dann teilweise, dass die Flügel dann absacken und 2 Hertz runtergehen, dann schafft man schon nicht mehr, das dann einmal zu stimmen. Ja, und dann ist er auch nicht so stabil, wenn ich ihn jetzt so, Konzertstimme ihn dann quasi so auf Teufel komm raus hochstimmt, ja, dann hält er vielleicht das Konzert nicht aus.
Das wusste ich gar nicht, ja? dass man nur eine bestimmte Herzfrequenzzahl stimmen kann in eine Richtung. Wie viel Herz kann ich stimmen,
wenn so ein Herz ungefähr, würde ich sagen. Okay, ja. Aber ist aber zum Beispiel bei einer Geige, wenn die Saite reißt, der Geiger spielt dann, der muss immer zwischendurch nachstimmen halt, weil die natürlich auch nachgibt und so weiter. Und man muss überlegen, so eine Saite, eine Klaviersaite, wir sind so bei 75 Kilogramm ungefähr Zug pro Saite. Ja, das kann man nicht mal eben so auf Teufel komm raus hochziehen. Ja, ja. Da gibt sogar der Stahl so ein bisschen nach immer. Und das ist das Problem tatsächlich. Ja, und da haben wir jetzt auch, dann schauen wir auch, wie sind die klimatischen Bedingungen in den Konzertsälen, nicht nur im Saal selber, sondern auch teilweise in den Räumen, wo sie gelagert werden, bei Kunden genauso. Ja, habt ihr eine Fußbodenheizung? Habt ihr einen Ofen, ja, solche Geschichten halt, das ist immer tödlich. Ja. Es ist kein Ausschlusskriterium halt, aber da muss man halt was machen. Muss
drauf achten.
Auf jeden Fall. Und dann sagen wir immer, weil die ursprüngliche Frage ging ja um Stimmen, wie oft.
Ja.
Also wir empfehlen 2-mal im Jahr tatsächlich, immer zum Wechsel der Heizperiode. Naja, also wenn es trocken wird, also wenn man heizt, dann wird es ja auch automatisch trocken, das geht ja Hand in Hand. Ja, das heißt dann so im September, Oktober, November, ja, ist immer eine gute Zeit und dann halt wieder im März, April, wenn wir aufhören zu heizen, wenn der Frühling kommt. So, und das ist natürlich, hat noch einen anderen Nebeneffekt, wenn unsere Kollegen da sind, die schauen immer, die reinigen den Flügel dann auch. Ja, das sind ja ganz viele bewegliche Teile, wie gesagt, 8000 Teile in der Mechanik. Und es ist immer gut, den Staub da auch immer wieder rauszubekommen. Der geht jetzt nicht kaputt, der Flügel. Ja. Aber man kann den Zyklus zum nächsten Wartungsintervall dadurch tatsächlich verlängern. Das ist immer so eine, da muss jeder mal für sich selber rechnen, was ist es mir wert.
Ja, voll. Na? Aber es ist einmal, dass man mal so diesen ganzen Lebenszyklus auch irgendwo versteht. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert, sobald man sich fürs Instrument entschieden hat. Aber es soll ja auch ein bisschen um Wirtschaftlichkeit gehen. Deswegen, was ich so spannend finde, auch mal zu verstehen, wie sieht eigentlich diese Customer Journey hin zum Kauf aus? Ja, also wie viele Touchpoints gibt, wie sieht dieser übliche Prozess aus und das auch in den einzelnen Kategorien? Also ihr verkauft ja nicht nur an private Endverbraucher, das ist wahrscheinlich der kleinste Bereich, sondern hauptsächlich an Konzerthäuser, Institutionen, Musikschulen beispielsweise und natürlich Künstler, Pianisten, ja, die bei euch ein Instrument kaufen. Wie sieht das aus?
Ja. Also Institutionen ist halt ganz spannend, weil die sagen, okay, wir brauchen neuen Flügel, wir brauchen neuen Flügel für die Bühne.
Ja.
Dann ist es meistens ein Steinway, ja, dann ist es relativ simpel. Ne? Da kommt dann der Anruf und so, wann können wir eine Auswahl machen? Nächste Woche? Ja,
absolut.
Na, also Institution ist immer Customer Journey halt.
Die muss man gar nicht mehr überzeugen vom Wertversprechen.
Nee, also wir sind immer im Kontakt natürlich, schauen, dass alles stimmt, auch mit den Instrumenten, die sie haben und so weiter. Und wenn es dann soweit ist, wenn Budget frei ist, dann wird gekauft. Ja. Spannender ist natürlich bei Pianisten und Privatpersonen, die jetzt viel und gerne spielen oder auch teilweise nicht, aber die sich dann irgendwie dafür entscheiden, einen zu kaufen. Es ist total spannend zu sehen halt, weil manchmal kommen die Kunden rein und wir sind im Verkaufsprozess und dann gucke ich halt, wie lange haben wir den denn schon, also wie lange kennen wir den schon?
Ja.
Und dann teilweise 10 Jahre halt.
Wahnsinn.
Dass sie mal vor 10 Jahren irgendwann gekommen sind und mal Flügel angespielt haben. Und so lange geht man damit teilweise schwanger halt.
Aber das haltet ihr nach. Also ihr wisst, wann hat sich jemand das erste Mal seriös interessiert für euch?
Ja, also wenn...
E-Mail-Adresse irgendwie.
Genau, die Kunden geben uns gerne ihre Daten dass wenn wir auch besondere Sachen haben oder wenn mal was Neues kommt und so weiter und
spielt man die,
ja, teilweise sind es ja auch Stimmkunden, das heißt, die halten wir schon davor, dass die eben, wir schreiben ja Rechnung dafür, müssen wir.
Ja.
So und
aber verstehe, die dann vielleicht
genau,
ein anderes.
Genau,
also kann man, aber andere Instrumente kann man nicht von euch stimmen lassen, oder? Wahrscheinlich nur.
Nee. Wir haben die Kapazitäten kaum. Ja, also das ist immer so ein bisschen die Krux an der Geschichte tatsächlich.
Also die haben dann vielleicht einen alten Steinway, lassen den von euch stimmen und würden dann aber gerne auch mal
genau.
was Neues irgendwie
genau.
kaufen.
Genau. So. Und das, deswegen, das ist immer total spannend halt, weil ich weiß nie, was passiert. Ne? Mhm. So, und klar kommen auch einige rein jetzt mit den neueren Produkten, die wir haben, mit der neuen Technik, die gehen wir nachher vielleicht nochmal kurz drauf ein, die kommen rein und die kaufen innerhalb von einem Tag. Na, das ist eine ganz andere Herangehensweise, aber Pianisten, ich würde mal sagen, so eine Halbwertszeit von 5 Jahren tatsächlich. Ja. Und das ist auch völlig okay, weil wenn man es mal genau nimmt, also so ein Steinway hat einen enorm hohen Wert.
Ja. Gib uns mal ein Gefühl, wo in welchem Preisrahmen bewegen wir uns bei so einem, sag ich mal, B-Flügel?
Ja, der ist schon sechsstellig, in gutem sechsstelligen Bereich.
Okay. Ja, aber gut, der ist jetzt so bei 100, ne? Also jetzt nicht irgendwie. Genau.
Ne, schon höher ein bisschen. Aber,
echt? Okay.
Ja, das ist eben so die Geschichte halt, wenn wir so einen Flügel bauen und das ganze Know-how reinstecken und das ganze Wissen, was wir haben, aber auch das Material. Da hat man auch sehr lange was von. Also ich hatte mal einen Kunden, ganz spannend, der hat sich dann Flügel gekauft. Ich war mit ihm zur Auswahl und dann hat er daheim ein Konzert gegeben und da waren Freunde von ihm da. Mhm. Und dann haben sie gesagt, Mensch, bist du verrückt, dir einen Steinway zu kaufen? Der kostet doch richtig viel. Und so sagt er, nee, der war total billig. Na, und dann sagt er, ja, aber warum? Ein Steinway ist doch nicht billig, das ist doch der beste Flügel der Welt. Ne? So, und dann sagt er, nein, der kostet nicht viel. Ja, was hast du bezahlt? Ja, 8 Euro am Tag. Na, so. Und das ist etwas, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also wenn man, ich sage das auch immer gern Kunden, wenn die kommen, wenn du alles richtig machst, ja, dann kaufst du dir im Leben nur einen einzigen Flügel.
Ja.
Ja, weil dann, so lange halten die. Na, jetzt mal nur als Beispiel, der Flügel hinter uns, ne? Ja. Hast du dir mal genau angeguckt?
Nicht wirklich, ehrlicherweise. Na?
Ja,
was haben wir hier?
Das ist ein D-Flügel.
Ja,
okay. Also der wird jetzt 57 dieses Jahr. Ja. Und den haben wir halt angekauft. Das war ein Trade-In oder Trade-Up. Ja, also der Kunde wollte einfach einen kleineren Flügel haben für seine Frau und ganz illustrer Kunde. Ne? Kann ich jetzt nicht sagen. Wenn du wissen willst, wem er gehört hat, musst du ihn kaufen. Ne? Sonst sage ich das nicht.
Ah, da kriegt man quasi auch so eine Art
Nein.
Das Übersicht
ist nur ein Spaß.
Wie beim Auto.
Ich bin halt Verkäufer.
Aber okay.
Nein, aber den haben wir halt komplett restauriert und dann auch ein bisschen die Beschläge geändert und die Lackierung in Rot, der war vorher so schwarz.
Ja.
Und auf dem spielen wir jetzt teilweise so kleine Konzerte hier und so weiter. Und wenn man mal überlegt, 55 Jahre, was der mal gekostet hat und was der schon alles erlebt hat und so weiter. Naja, und das ist eben der Punkt, ja. Wenn man am Anfang, also meine Eltern haben, oder meine Mutter, die war halt sehr, sehr sparsam, die hat immer gesagt, wir sind zu arm, um billig einzukaufen. Mhm. Mein Vater, der wirklich, der ist ins Geschäft gegangen, hat die gefragt, was ist der billigste Rekord, sondern was ist der beste, den sie haben. Mhm. Naja, und im Grunde genommen ist das auch eine Herangehensweise, die wirklich auch Sinn ergibt. Also wenn ich jetzt hergehe und sage so, was kostet der Flügel? Aber wenn ich das mal auf den Tag runterbreche für die nächsten 50 Jahre, dann ist das gar nicht so viel.
Ich meine, der Erfolg gibt euch recht. Also ich meine, wir sprechen hier wirklich, ich dürfte auch am D-Flügel damals sozusagen Klavier lernen. Den hatten wir bei uns am Musikinternat stehen, weiß ich noch, im Konzertsaal. Und da ist man so bei 250.000 preislich, das wusste ich so von damals und so. Was ist denn so das, wenn ich jetzt irgendwie wirklich Pianist bin und ich möchte mir sowas kaufen für zu Hause, ich würde gerne so ein Instrument für immer haben, was muss ich denn mal mindestens investieren? Bin ich da schon über 50.000 los, wenn ich mal so anfangen will mit dem Flügel, im kleinsten?
Ja, also wenn es ein Steinway sein soll, tatsächlich mehr.
Ja, okay.
Ja, das ist, aber wir haben ja ein großes Business, also wir handeln ja auch mit Gebrauchten.
Ja.
Na, also gebrauchte Flügel sind für uns ja auch immer, also ganz ehrlich, das ist ein Marketing-Tool. Ne? Mhm. Das ist, wenn ich jetzt zwei Flügel nebeneinander stelle, die 50 Jahre Unterschied haben, und ich spiele beide an und ich kann im ersten Moment gar nicht sagen, welcher ist besser. Mhm. Ne? Besser ist auch immer subjektiv, also welcher gefällt mir besser.
Ja, ja.
Ne? Und da können die 50 Jahre alten durchaus mithalten. Ja? Und ich habe dann auch noch eine andere Herangehensweise, weil ich gesagt habe, so das Auge ist ja mit, also wir bringen die auch optisch wieder in wirklich in Hochglanz, ja, und so weiter, dass man es auch optisch nicht sieht und auch mechanisch nicht und so weiter. Was ich erzählt habe mit dem B-Flügel zum Beispiel, und ja, das ist ja auch der Werterhalt, den ein Steinway hat. Dadurch, dass sich ja nichts geändert hat seit quasi 150 Jahren beim B-Flügel, der kleinste, den wir haben, der ist seit 1935 quasi unverändert, also sind auch schon 90 Jahre. Wir können ja alles reproduzieren. Und zwar gehe ich nicht her und bastel mir die Mechanik irgendwie zusammen an der Drehbank oder und drechsel mir dann irgendwie die Hammerstiele, sondern ich kann tatsächlich neue aus der aktuellen Produktion nehmen und die in einem neuen Flügel auch verbaut wird, die Mechanik, kann ich auch in einen alten schieben, weil sich die Maße nicht verändert haben. So, und das ist eben auch ein Teil des Werterhalts. Also einerseits, wie sie gebaut werden, ja, in letzter Konsequenz. Und dann eben, dass das alles quasi immer noch State of the Art ist. Ja. Ne? Ja, also ich muss da nichts restaurieren im Sinne von, ich muss jedes einzelne dieser 8000 Teile dann irgendwie restaurieren, ja, sondern das Große und Ganze, das muss passen.
Ne? Und man muss sagen, ihr führt ja auch an den Steinway heran. Also es gibt ja auch die Firmen so in Boston, Essex,
genau,
die sozusagen so ein bisschen dann auch, habe ich eben erfahren, auch angerechnet werden. Also wenn man sich jetzt sozusagen ein Klavier kauft, ja, oder einen kleinen Boston-Flügel gekauft oder so, dann kriegt man das auch angerechnet, wenn man sich dann fürs Upgrade, für den Steinway quasi entscheidet.
Genau, also wir haben das, nennen wir Steinway-Versprechen, Steinway-Promise. Ja. Mhm. Ja, also wenn ich upgrade dann von einem Essex- oder Boston-Flügel auf einen Steinway-Flügel, dann innerhalb von 10 Jahren, dann wird der gesamte Kaufpreis, also ein Boston-Flügel oder ein Essex-Flügel ist quasi eine Anzahlung auf meinen zukünftigen Steinway-Flügel.
Und dann nimmt ihr den wieder zurück und
genau.
verkauft ihn weiter.
Gebraucht. Genau, ja, dann wird er nochmal durchgeschaut, nochmal hübsch gemacht. Ja klar, und dann kommt er über den Zweitmarkt, dann findet er den nächsten Besitzer halt.
Verstehe. Ne? Aber das ist ja auch irgendwie interessant, weil man muss natürlich schon sagen, das sind natürlich auch Summen, da arbeiten dann viele mit Finanzierung, glaube ich jetzt, ne? Gerade irgendwie der Künstler irgendwie, der sagt, ich würde gerne in so ein Instrument investieren. Auf der anderen Seite ist das natürlich für den Arbeitsgerät, und das bringt uns auch eigentlich so ein bisschen an diesen Punkt, Luxusprodukt versus Nutzungsprodukt. Ich glaube, ich selbst hatte auch vielleicht so ein bisschen einen falschen Eindruck von eurer Marke, weil ich nehme...
Was?
Ja, weil du, den hast du eigentlich im Vorgespräch, den wir hatten, sehr gut nochmal ergänzt, weil ich, für mich war immer sehr das Luxusprodukt im Vordergrund, also diese Hochwertigkeit der Marke, dieses, auch wenn man sich mit der Marke befasst, was Pianisten über eure Instrumente sagen, viele bestehen ja darauf, auf dem Steinway zu spielen, es ist unabdingbar, auf einem anderen Instrument zu spielen, auch dieser Preispunkt und irgendwie so dieser Glanz, der um die Marke irgendwo steckt, und dann haben wir Vorgespräch gehabt und dann hast du mir eigentlich so ein bisschen auch diese Perspektive des Nutzungsproduktes, also wie die Qualität, die Langlebigkeit, was alles noch dahinter steckt, ne? Was das Ganze eben auch zu diesem wertigen sozusagen Produkt macht, und dass eigentlich ganz viele den Steinway gar nicht kaufen, als jetzt irgendwie so, sag ich mal, oh, cool, Statussymbolmäßig, sondern eher so, da habe ich richtig was Gutes, worauf ich mich verlassen kann, was sehr resilient ist für das tägliche Spiel, was ich irgendwo habe. Ja?
Also es ist wirklich spannend, also wenn ich jetzt hergehe und sage, so, also auf der professionellen Seite, also Konzerthäuser oder eben auch Künstler, das sind halt, boah, ich muss immer ein bisschen aufpassen, was ich sage, das sind halt ganz viele Künstler, da war ich aber wenig Kaufleute. Ja, und da wird immer von Kosten gesprochen oder von Preisen, nicht von Kosten. Und ein Flügel in dem Moment ist eine Investition.
Ja.
Na, das heißt, wenn ich jetzt ein Konzerthaus habe und die kaufen halt einen Flügel, der natürlich viel kostet, aber es ist eine Investition. Das ist so, wie Autohersteller sich in eine Fabrikhalle hinsetzen und sagen, boah, die kostet 20 Millionen. Das ist ja eine riesen Ausgabe. Nein, das ist eine Investition, damit verdienen wir ja wieder Geld.
Ja.
So, und wenn ich jetzt gute Flügel habe, ja, dann kommen vielleicht ganz andere Künstler. Also München, Konzertlandschaft ist ja wirklich, also alles, was Rang und Namen hat, ist ja regelmäßig da. Aber auch zum Beispiel im Umland, ja, die viele gehen da einfach nicht hin, weil da keine vernünftigen Flügel sind. Und da gibt es so ein paar Hotspots, wo einfach tolle Steinways stehen. Und dann kommen dann teilweise auch Künstler, die vielleicht unter normalen Umständen da gar nicht spielen würden. Das heißt, ich kann damit ja auch wieder Geld verdienen.
Ja. Ja,
und refinanziere meinen Flügel wieder. Das ist eine Investition.
Verstehe.
So, und für eine Privatperson, ja gut, das ist jetzt auch wieder so eine Customer Journey, ist es ja auch eine gewisse Weise eine Investition in sein Wohlbefinden, in seine Gesundheit. Ja, mein Vater war Musiker. der hat nie Langeweile gehabt. Der ist also quasi nicht gealtert. Ne?
Ja, total.
Weil er jeden Tag Musik gemacht hat. Also das muss ja jeder für sich selber entscheiden.
Und ist auch sehr wertstabil. Also ich weiß nicht, ich denke mal irgendwie so an den Porsche 911. Das ist auch so ein Ding, was du irgendwie in 5 Jahren verkaufen kannst, hast nicht viel verloren. Also ist es bei euch auch so, dass ich jetzt, wenn ich mal so einen Flügel habe, den eigentlich auch nach so 10 Jahren wieder sehr wertstabil verkaufen kann? Oder verliert er sehr viel?
Ja, an? Also ich sage immer, behalt ihn, wenn es geht. Ja, ja. Wenn du irgendjemanden in der Familie hast, der vielleicht spielen könnte, behalt ihn. Aber ja, so nach 10 Jahren, also am Anfang ist ja immer das Problem mit der Mehrwertsteuer, gerade als Privatperson und so weiter. Ja, ja. Die ist ja quasi weg, ist genauso beim Auto. Verstehe. Kaum ist ein Nummernschild dran. Ja. Ne? So, aber nach 10 Jahren ungefähr, dann könnte man das Geld auf jeden Fall wiederbekommen. Und wenn ich jetzt 40, 50 Jahre rechne, halt dann theoretisch kann ich vervielfachen. Und Stein ist jetzt aber nicht ein Investitionsobjekt, womit ich Geld verdienen sollte, sondern das kaufe ich ja für mich. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, so Kunden, wenn ich bin ja dann auch immer bei der Auslieferung dabei, wenn die bei uns kaufen, gestandene Männer aus Wirtschaft, Ärzte, Anwälte, was auch immer, die dann rumspringen wie kleine Kinder, die quasi 30, 40 Jahre lang auf ihren Steinway gewartet haben. Ja. Und ich hatte mal wirklich einen Arzt, der kam rein und sagte so, und heute kaufe ich ihn mir. Na, und dann sage ich, ja, wieso? Sagt er, ja, meine Eltern, die haben mir zum Abitur einen versprochen und dann haben die eine Weltreise gemacht. Mhm. So, und dann ging es immer weiter. Dann hat er halt Medizin studiert, ja, kein Geld. Ja. Dann war er mit dem Studium fertig, immer noch kein Geld und kein Platz auch. Mhm. Ja, hat er seine Frau kennengelernt, noch weniger Geld. Ja. Dann kamen die Kinder, gar kein Geld. So, und dann irgendwann, dann war er gesettelt halt, ja, hatte eine tolle Position, hatte ein Haus und alles, ja, die Kinder waren groß. So, und dann sagt er so, und heute kaufe ich mir einen. Und das ist, damit ist er sein Lebtag schwanger gegangen. Das muss man sich mal überlegen. Ne?
Aber so. Dann ist ja auch für euch, sag ich mal, extrem relevant, irgendwie wie jetzt bei mir auch, ich hatte ja auch irgendwie damals jetzt als Kind so den ersten Touchpoint mit der Marke und da geht es ja eigentlich schon los, ne? Dass ihr eigentlich dann schaut, dass ihr in den Musikhochschulen, in den Musikschulen, eine Ebene niederschwelliger sozusagen, irgendwo so den ersten Punkt setzt, dass die Jungen, der junge Nachwuchs so euer Instrument möchte. Ne? Das ist ja schon dann für euch sehr
entscheidend. Also das ist natürlich auch mal eine Geschichte, wenn Eltern ihren Kindern ein Instrument kaufen, also erstmal pushen sie natürlich, dass sie Klavier spielen und dann ärgern sie sich, weil die Kinder so gut werden, dass sie dann auch ein gescheites Instrument brauchen. Möchte ich jetzt gar nicht verurteilen. Also, nein, aber das ist natürlich, also Nachwuchsförderung ist bei uns, wird auch wirklich groß geschrieben und das muss man sich auch überlegen. Also wenn wir jetzt, wir hatten jetzt am Samstag gerade Jugend musiziert hier. Yep. Und zwar vor 2 Wochen hatten wir ein Preisträgerkonzert von den Tonkünstlern, also Jugend musiziert München. Und da hatte ich auch mal ein bisschen mich unterhalten und die Anmeldung für Klavier Solo ist ungebrochen groß. Also mit Abstand.
Das ist für alle so die Kategorie quasi,
ne? Genau, die wichtigste Musikgruppe ist quasi Klavier Solo. Ja. Und die Tonkünstler in München, die quasi hier die Jugend musiziert, die Region München betreuen, die mussten sich trennen tatsächlich, also die mussten sich aufteilen, weil sie es nicht mehr geschafft haben. Mhm. Naja, also es gibt dann
die Juroren quasi, die alle
abzuhören. Genau, München Nord
und
München Ost und so weiter.
Wahnsinn.
Okay. Und dann eben München Stadt ist nach wie vor ungebrochen. Und ich habe jetzt, am Samstag haben wir es gemacht, ja, leider nicht die Woche davor war, hatten wir dann auch schon jemand da. Ich hatte 46 Anmeldungen, wir haben gemacht so Generalprobe für Jugend musiziert, alle dürfen ihr Programm spielen. Mhm. So, und die weitergeleitet werden zum Regionalwettbewerb, ich glaube, die dürfen 10 bis 20 Minuten spielen, also je nach Alter. So, wir hatten 46 Anmeldungen, jetzt rechne mal 46 mal im Schnitt 15 Minuten.
Muss man aussieben.
Da kommt richtig was zusammen. Ja. Ne? Also wir hatten dann ein bisschen was auf den Freitag noch gelegt, dann hatten wir noch 2, 3 Absagen.
Aber ihr habt alle gemacht.
Wir haben dann tatsächlich gestern, ich glaube, 8 Blöcke gehabt, eine Stunde. Wir konnten uns auch nicht lange unterhalten. Das ging also wirklich reihum, dass sie alle ihr Programm spielen durften halt. Und die waren mega dankbar. Und was ich festgestellt habe, gerade beim Regionalwettbewerb, also jetzt war es der Landeswettbewerb, genau, und wir haben es im Januar gemacht für den Regionalwettbewerb. Da haben viele Kinder gespielt und dann bin ich halt irgendwann hin, habe mich dann mit den Kindern unterhalten. Sag mal, ihr habt ein E-Piano daheim, ne? Mhm. Und dann war die Mutter so ganz erstaunt, woher wissen Sie das? Ich höre das. Mhm. Na? Und ich spiele selber kein Klavier, aber man merkt dann den Unterschied. dass die mit dem Flügel ganz anders spielen. Also die spielen eher gegen den Flügel als mit dem Flügel. Mhm. Also so ein Flügel kann dir helfen beim Spielen. Mhm. Ja, das hört man tatsächlich. Und dann kommt natürlich noch dazu, die sind alle nervös. Ja, Adrenalin. Ja, Adrenalin macht uns ja entweder, wir wollen, macht uns schneller oder stärker. Also wir wollen entweder fliehen oder wir wollen kämpfen. Ja, das heißt, die spielen zu schnell oder meistens eben auch zu laut. Ja, und das ist schon Wahnsinn halt. Und das ist eben auch so in der ganzen Branche halt auch ein Problem, dass viele dann möchten, dass ihre Kinder Klavier spielen, ja, aber die Kosten scheuen, auch die Folgekosten. Und dann wird auf E-Pianos zurückgegriffen, die mittlerweile auch richtig gut sind, aber die kommen halt nicht an ein normales akustisches Piano ran.
Ja, voll. Ne?
Und die Wettbewerbe werden halt, oder nachher die Konzerte oder in der Hochschule, da wird nicht auf E-Pianos unterrichtet. Ne? Und die Klavierlehrer, die sind dann auch sehr verzweifelt, aber kann auch nichts machen natürlich, ne?
Gut, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein E-Piano zu Hause und dann macht man halt die weiteren Schritte dann auch. Ne? Das ist ja auch wirklich alles sehr kostenspielig, muss man dazu sagen. Dennoch,
gar keine Frage.
Mal wieder zurück, das auch als super Beispiel jetzt hier für München, Jugend musiziert, das meine ich. Also das sind ja dann genauso diese Touchpoints, ne, mit dem Nachwuchs, die einfach auch total für euch als Marke Sinn machen. Mhm. Und gleichzeitig hier regional, das weiß ich ja auch, da aus München, ich war ja auch schon hier zu Gast bei Veranstaltungen, die ihr macht, seid ihr extrem bemüht, ne, um einfach auch hier euch zu platzieren, und ich glaube, das gelingt euch. Ich meine, der Erfolg gibt euch da recht. Ich kenne jetzt keinen zweiten, der das irgendwie so macht letztlich. Ja.
Naja, also für uns ist es eben extrem wichtig, diese Tage, ich bin ja auch Retailer, sagt man, also Einzelhändler. Ja. Wir leben ja nicht vom Namen. Ne? Also das ist auch mal ganz spannend. Also jeder kennt die Marke. Ne? Mhm. Das ist also der Markenname ist quasi ein Produktname geworden, wie bei, keine Ahnung, Tempo oder Tesa halt. Also Steinway ist das Synonym einfach für
kenne auch ganz, ne, viele Leute übrigens, habe ich mich mit vielen so ein bisschen in meinem Freundeskreis unterhalten, die jetzt gar nichts mit Musik zu tun haben, kennt man das, ne?
Ja.
Sagen wir sonst. Also es ist so eine sehr, sehr wertige, aufgeladene Marke.
Genau, ja. Ne? Das heißt, da muss ich jetzt nicht irgendwie Gas geben, aber ja. Footfall, also wir haben in Deutschland eine Schwellenangst, ja. Also hier drücken sich immer alle die Nasen platt und keiner traut sich
anzukommen. Ja, genau. Das ist das.
Ja, das ist immer so eine Geschichte halt. Und damit mit solchen Sachen, gerade auch mit dem Nachwuchs, das können wir mal so ein bisschen aufbrechen.
Verstehe.
Und ganz ehrlich, wenn die dann hier sitzen, die saßen ja an einem roten Konzertflügel, ja, das werden die ihr Lebtag nicht vergessen halten. Mhm. Und wenn die mal Karriere machen oder wenn sie mal eine Ausbildung anstreben oder sonst wie, das wird immer um die rumschwirren. Da kommt man gar nicht drum herum.
Ja.
Und wie viel von den Kindern oder Eltern oder Großeltern denen das sponsoren oder dann selber kaufen, das können wir ja gar nicht sagen halt. Aber das hat Steinway von Anfang an gemacht. Also der William Steinway, der hat von Anfang an Künstler an sich gebunden. Na, ich weiß nicht, kennst du die Institution der Steinway Artists schon mal
gehört? Ja, natürlich, absolut. Super viele unserer Kunden sind bei euch im Programm. Also musst du vielleicht auch mal erklären. Also das ist ja dann auch wieder so eine Sache, dass ihr sagt, Steinway Artist kann man werden. Ich habe eben erfahren, das wusste ich gar nicht, dass man aber ein Instrument schon haben muss
von
euch.
Genau, also es gibt ein bisschen Rahmenbedingungen.
Ja. Erzähl.
Das fing ganz spannend an. William Steinway, Mitte des 19. Jahrhunderts Amerika, da war jetzt Kulturszene jetzt nicht so ausgeweitet, weil die meisten, die ausgewandert sind aus der unteren Schicht ausgewandert. Die waren jetzt mit der Musik jetzt nicht so vertraut, wie in Deutschland Mittelschicht oder Adel oder Bürgertum. Und seine Brüder haben richtig tolle Instrumente gebaut und er musste sie ja verkaufen. Das heißt, er hat dann Künstler aus Europa geholt, ja, hat mit denen Tourneen veranstaltet und so weiter und hat gesagt, pass mal auf, wenn du hier in Amerika spielst, ja, ich sorge dafür, dass das Haus ausverkauft ist, dass du ein vernünftiges Instrument hast und dass du von A nach B kommst. Ja, also so hat er sie quasi gelockt. Na, und Steinway Artist kann man nur werden, wenn man einerseits natürlich einen Steinway hat, ja, Flügel oder Klavier, das ist eine Grundvoraussetzung. Und dann eben so, ja, dann gibt es keine festgeschriebenen Regeln. Es gibt ja auch keinen Vertrag zum Beispiel, das ist wie so ein Gentleman Agreement.
Oh, verstehe.
Na, also es ist jetzt, wenn jemand Steinway Artist ist, dann kriegt er jetzt nichts vergünstigt oder so. Ne? Mhm. Aber wenn jetzt ein Steinway-Artist zum Beispiel nach München kommt und sagt, Mensch, ich brauche mal irgendwie eine Übermöglichkeit oder sonst wie, dann schauen wir, dass wir ihm das besorgen, dass wir ihm helfen.
Habt ihr auch Hunden, habe ich gesehen, ne? Gibt es so ein
Einspielzimmer? Genau. Ja. So, ja. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, die sehr, sehr dankbar angenommen wird. Mhm. Ja, und es ist, wie gesagt, ein Gentleman Agreement. So.
Aber Servicevergünstigungen dann für Stimmen oder so gibt es auch nicht?
Nein. Okay. Es ist, wie gesagt, kein Vertrag. Wir reden gut voneinander, wir helfen uns gegenseitig natürlich. Es ist gut, wenn jemand konzertiert oder auch wenn er an Hochschulen unterrichtet und so weiter. So, und das ist so eine Institution geworden, die einfach geblieben ist. Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Da kann man jetzt nicht hergehen und sagen, so, ich kaufe jetzt einen Flügel und dann will ich jetzt Steinway Artist werden. Also dann gibt es noch so ein paar Rahmenbedingungen, mit wem wir da uns das vorstellen können. Und ja. Da gibt es ein Gremium, das wird dann entschieden.
Ach krass,
okay. Ja, also okay, das ist nicht alles irgendwie ein Selbstgänger halt.
Ja, verstehe. Ja. Aber jetzt kann man ja dem entgegnen, irgendwie, weiß ich nicht, projiziere das in so die Spitze der Welt, lang und so weiter. Da wäre es ja für euch auch massiv schädigend, wenn der jetzt plötzlich auf einem nicht Steinway-Flügel, ja, spielt irgendwo, und wenn man das sieht, also wird er jetzt wahrscheinlich gar nicht machen, weil, ne, wo er spielt, tendenziell wahrscheinlich ein Steinway-Instrument
vorhanden ist. Ja, also manchmal sind einfach keine Steinways da, wenn die auf Tournee gehen.
Und das Beispiel. Geht dann, also da sagt ihr nicht irgendwie
jetzt... Nein, Gott bewahre, natürlich, ja, okay. Wenn jemand damit massiv Werbung macht, mit anderen Marken, dann
schwierig,
das wäre dann das wird sich so ins Ad absurdum führen halt. Aber im Grunde genommen sind alle total happy halt mit den Flügeln. Ich habe auch mal gefragt, wie das ist, weil wir bieten in München ja richtig guten Service an, was das angeht. Wie das so ist, wenn man so irgendwie mal irgendwo anders ist und dann vielleicht ein Steinway, der ein bisschen älter ist, der da nicht ganz so auf Höhe ist. Und dann sagt er so ganz trocken, dann muss man sich da mal durchbeißen. Mhm. Na, so, und das ist natürlich auch etwas, was Steinway hat, ist ein sehr enges Netzwerk an Klaviertechnikern, die dann überall dafür sorgen, dass die Instrumente auch gut in Schuss bleiben. Absolut. Und gerade wenn man ein großes Konzerthaus hat, muss man auch immer schauen, dass man entweder eigene Techniker hat, die dann von uns teilweise auch ausgebildet werden, oder halt einen Händler in der Nähe hat, der sich darum kümmert, so wie wir hier in München.
Ja, total. Weißt du, was ich mir denke? Auch so ein bisschen, um euer Geschäftsmodell zu verstehen. Ich meine, ihr verkauft ein sehr hochpreisiges, sehr hochwertiges Produkt, wo du selber sagst, das hält im Idealfall ein ganzes Leben. Ja. Das sind ja dann so Dinge im ersten Moment gedacht, auch gerade in der Zeit, in der wir leben, die vielleicht nicht so ganz perfekt fürs Geschäftsmodell sind. Also ihr müsst klar. Ihr verkauft jetzt nicht jede 10 Jahre einen neuen Flügel, sondern an dieselbe Person, sondern ihr müsst ja dann schon gucken, wie könnt ihr auch mit Service, mit Wartung, mit drumherum irgendwo noch gut monetarisieren. Ihr verdient aber Geld durch Verkauf, Restauration, also auch wieder Verkauf, Vermietung und Vermietung von Instrumenten macht ihr auch, ne?
Wir haben quasi 4 Standbeine in München. Ja. Wir verkaufen Instrumente, ganz normal, neue und gebrauchte. Und dann haben wir halt eine Werkstatt. Also wir reparieren auch für Kunden, beziehungsweise Ankäufe reparieren wir und zertifizieren die dann auch. Also wir behandeln Gebrauchte, wenn wir sie verkaufen, genau wie neue. Man kriegt 5 Jahre Garantie, wir haben Zertifikat. Also wenn da irgendwas nicht stimmt von den ganzen Anforderungen, dann kriegt das Zertifikat nicht, dann müssen wir halt nacharbeiten. Ja. So genau wie beim neuen im Endeffekt. Wenn der nicht durch die Qualitätskontrolle kommt, dann geht er nochmal zurück in die Schleife halt sozusagen. So, also das Verkauf von Instrumenten. Ja, das ist natürlich das größte Standbein. Dann eben, wie gesagt, Reparaturen von Kundeninstrumenten. Stimmung. Privatkunden sehr viele natürlich. Und Konzertdienst. Also wir verleihen jetzt nicht an jemanden, der sagt so, ich möchte jetzt einen Steinway haben. So, was ist da die Jahresmiete? Das machen wir nicht, sondern nur für Konzerte, also Tagesmieten sozusagen. Also wenn jetzt Künstler nach München kommen, wir haben auch eine kleine Auswahl, die suchen sich bei uns teilweise die Flügel aus, beziehungsweise wir haben in München so eine gute Reputation, dass sie kommen, anrufen, ist der Flügel noch da? Ja, okay, dann nehme ich den wieder. Mhm. Also die reisen auch rum, die Künstler, und haben überall die Seriennummern in den ganzen Städten und Sälen
von
den Flügeln, die sie toll finden. So, und dann sorgen wir eben dafür, dass er auf die Bühne kommt, dass er da gestimmt wird, vorbereitet wird und so weiter. dass die Künstler dann eben spielen können halt. Also das nennt sich Gestellung, nennen wir das, ne? diese Tagesmiete.
Was ist üblicher so bei Konzerthäuser, die so Intendanten geführt sind, haben wahrscheinlich eher ein Instrument gekauft und einfach nur Konzerte, wo frei veranstaltet wird, da vermietet
genau,
dann der Veranstalter, ne?
Genau, ja. Genau. Na, also der Veranstalter kauft ja keinen Flügel, weil der,
sagen, eben,
ne, so und der das Konzerthaus auch nicht, wenn nur der Vermieter sozusagen.
Ja.
So, und da kommen wir dann ins Spiel.
Ne? Verstehe. Aber das ist ja dann auch ein Riesengeschäft. Wie viel prozentual gesprochen in ganz Deutschland ungefähr, wie viele Mieten, wie viele kaufen, haben so ein Instrument gekauft?
Oh, das ganz ehrlich, das weiß ich
nicht. Aber Mieten mehr als kaufen, das ist ja so das.
Also die Mieten ist ja wie gesagt nur für den Konzertbetrieb.
Ja, ja.
Ne? So, das kommt, also in München, wie gesagt, haben wir kein intendantengeführtes Haus.
Ja.
Na, und wie es in anderen Gegenden aussieht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das ist immer so ein mein Gott, wir müssen halt schauen, dass der Künstler happy ist und dass da Konzerte gespielt werden. Ganz ehrlich, ich würde auch lieber verkaufen. Na, ich würde auch lieber nur verkaufen und dann den Service dann irgendwie noch anbieten und so weiter. Na, aber das ist schon aufwendig halt. Ne? Man muss sich überlegen, also die werden dann hin und her gefahren, die Flügel, also wir haben teilweise Flügel, die gehen im Jahr 50, 60 Mal raus.
Mhm.
Na, also quasi jede Woche einmal.
Mhm.
Na, Spediteur, der die dann transportiert, dann muss der Konzerttechniker irgendwo hin. Ja, wir haben auch ein sehr großes Gebiet. Also wir betreuen dann eben auch zum Beispiel Augsburg, Ingolstadt, Landsberg, teilweise auch Salzburg, Innsbruck, so der Land halt, na, weil da kein anderer in der Nähe ist. Also es ist schon sehr, sehr umfangreich, ne? und sehr, sehr personalintensiv. Was man auch nicht vergessen darf, es wird ja auch immer gemeckert über vieles halt, aber wir müssen ja auch die Kollegen quasi auf Stand halten. Also ich schicke so im Schnitt jeden Kollegen eine Woche pro Jahr nach Hamburg für Weiterbildung.
Ja. Ja,
also intonieren, regulieren, Dämpfung, Oberfläche, also das volle Programm, damit wir da sozusagen den Standard aufrechterhalten können.
Mhm.
Es passiert ganz oft, also das verstehe ich persönlich jetzt auch nicht. Ja, und wenn wir mal, Deutschlands liebstes Kind ist ja mal ein Auto. Also wenn ich mir einen teuren Sportwagen kaufe, irgendeiner Marke, dann gehe ich ja nicht zu irgendeine freie Werkstatt, die da auf dem Feld ist. Leider kaufen sich viele Leute für richtig viel Geld ein Steinway und lassen den irgendwo anders stimmen. Und sagen, na gut, der ist ja auch Klavierbauer. Ne? So, aber ich sag mal ganz lapidar, wenn sie jeder könnte, dann wäre Steinway nicht so.
Absolut.
Wird Steinway nicht so rausstechen. Also Absolut. Wir machen schon irgendwas besser.
Absolut.
Oder anders, was dann eben halt unseren Erfolg ausmacht. Ja. Ne?
Mal so gefragt, wie würdest du denn auch irgendwie euer Geschäftsmodell bewerten und vielleicht auch innovieren? Gibt es irgendwie Dinge, wo du schon mal drüber nachgedacht hast, was man noch anbieten könnte an Leistungen? Ich denke sehr an dieses Membership-Modell, Konzeptmodell, irgendwie die Marke zu nutzen und weniger so das Produkt. Ich meine, weil sonst seid ihr sehr immer davon abhängig, wie viele Flügel jetzt gekauft werden. Ja? Das hängt ja auch sehr vom Markt und kulturellen Marktumfeld ab. Ja? Was ja auch wieder, ne, von jetzt ist ja gerade irgendwie staatliche Subventionen gehen zurück und Co. Also das haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, das merkt ihr auch. Wie würdest du das Geschäftsmodell irgendwie innovieren?
Im Grunde genommen hat sich das Produkt ja kaum verändert, die letzten 150 Jahre und das Geschäft auch nicht. Ich persönlich gehe nur anders damit um, weil es war ganz spannend. Also ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ne? Also ich habe 25 Jahre lang Luxus-Retail gemacht, also Luxusbekleidung und Accessoires wollte mich dann umorientieren, habe zwei kleine Kinder gehabt damals und so weiter. Und dann wurde ich kontaktiert von einem Personalberater. Und dann war der auf Lautsprecher im Auto, war ich gerade unterwegs. Und dann sagte er, Steinway & Sons. Und mein erster Satz war gleich, ich spiele ja kein Klavier.
Mhm.
Und dann saß meine Frau neben mir und hat mir wirklich so in die Rippen gehauen. Bist du bekloppt? Das guckst du dir an. Ne? So, dann saß ich dann auch im Vorstellungsgespräch irgendwann. Und habe dann wieder gesagt, ich weiß nicht, was sie von mir wollen, ich spiele ja kein Klavier. Und dann haben sie gesagt, sie sollen es auch verkaufen. Na, die Kunden spielen ja. So, ich, wie gesagt, mit meiner anderen Vita, ich gehe da halt ein bisschen anders an die Geschichte ran. Und ich habe festgestellt, ich bin kein Klavierverkäufer. Na, ich arbeite nicht im Klavierbusiness, ich arbeite im Menschenbusiness.
Mhm.
Und das ist etwas halt, Gerade wenn es um, und ich würde auch nie sagen, Steinway ist ein Luxusprodukt. Es ist ein Gebrauchsgegenstand. Leider ein teurer, aber es ist ein Gebrauchsgegenstand. Und es geht da nicht um den Flügel, wenn jemand kauft, sondern um das, was er mit ihm macht. Ja, was macht er mit mir? Und ich sehe das, wenn die Kunden dann hier reinkommen und, oh Mensch, der Herr sowieso war wieder da zum Stimmen. Der Flügel ist noch besser geworden. Also die sind wirklich, die gehen auf mit dem Flügel, den sie daheim stehen haben. Ja, erfreuen sich jeden Tag dran, wenn sie 1-2 Stunden spielen. Ne? Ich habe auch schon Flügel verkauft, auch nach Mallorca, wo ich gesagt habe, als Zweitflügel, ja, also ich verkaufe ihn ja gerne im Flügel, aber darf ich fragen, lohnt sich das? Ja, wie oft sind sie denn da? Dann sagt er, 6 Wochen im Jahr. Dann sage ich so, wow, 6 Wochen. Dann sagt er, ja, ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen, Herr Plackinger, das klingt dekadent, aber in den 6 Wochen kann ich von morgens bis abends in Ruhe spielen. Na, keiner stört mich. Das kann er in München einfach nicht, Geschäftsmann. Na, wir haben auch viele Ärzte, die haben den Flügel in der Praxis stehen, weil sie dann mittags zumachen, 1,5 Stunden, und dann einfach mal in Ruhe 1 Stunde spielen können. Na, und das ist das, was ein Produkt mit einem macht. Genauso, wenn ich mir Schuhe kaufe oder Kleidung oder auch ein Auto, da geht es ganz selten ums Auto, sondern was macht es mit mir? Und du hast ja vorhin also ich weiß nicht, dürfen wir Markennamen nennen, also deutsche Sportwagenhersteller. Ja, ja. Damit wird es immer verglichen, so die Preise, ganz typisch.
Schon, ne?
Ja, und ich sage immer so, wenn dein Nachbar ein Auto kaufst du dann immer, gerade einen Sportwagen kaufst du immer für deinen Nachbarn. Den Flügel kaufst du für dich, weil dein Auto steht auf der Straße, der Flügel bei dir im Allerheiligsten. Und dann sage ich mal, wenn ihr Nachbar neidisch genug ist, dann kommen sie zu mir.
Ja. Aber man merkt ja durch und durch, also du bist Verkäufer, klar, aber dennoch ist er so dann auch irgendwie so, irgendwie die Antwort, die ich da so durchhöre, dann auch irgendwo nein. Also ihr seid das, was ihr seid, man kann dem wenig noch hinzufügen, es ist ja schon eigentlich alles da, ne? Und deswegen glaube ich, es ist auch irgendwie gerade so eine spannende Zeit, wenn man auf eure Website geht, man sieht diesen Selbstspieler, der steht auch hier hinten hinter den Kameras.
Genau.
Das sind dann lauter so Innovationen, die überlegt man sich, man zeichnet auf, dann hat man am iPad irgendwie, kann man dann mit dem Pen dann seine Noten, also man arbeitet digital. Aber irgendwie dieses ganze Digitale, weiß ich, braucht es ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Es ist ja schon Instrument genug, oder?
Also es ist, also du sprichst den Spirio an, es ist und bleibt ein Steinway. Also wenn ich Kabel wegnehme, keiner wird merken, dass das eingebaut ist. Das war so die Prämisse, als wir dann das gemacht haben. Und wir können einfach die Musik noch ganz anderen Gruppen näher bringen, ganz anderen Käufergruppen. Das ist das eine, also das ist das Wirtschaftliche dahinter. Aber was ich festgestellt habe...
Welche anderen Käufergruppen?
Ja, weil jetzt muss ich mehr selber Klavier spielen können. Ne? Also jetzt kann ich ja Klaviermusik genießen.
Die kaufen sich dann, also man muss selbst spielen, muss man einordnen wieder, man kann quasi den Flügel spielen lassen. Mhm. So gibt es dann eine Library sozusagen, ne, in der App, und man das Instrument spielt, aber man hört das Instrument jetzt nicht irgendwie durch Lautsprecher, sondern man hört wirklich das Instrument spielt selbst. Und das gönnen sich dann manche, ohne zu spielen, einfach für zu Hause.
Genau, also das gibt denn, also jetzt hinten steht jetzt auch so ein Sondermodell, der Ultra Black, der ist komplett schwarz, also von innen alle Tasten schwarz, also auch die weißen Tasten und so weiter. Das ist wirklich, also ich persönlich finde den mega schön und das ist auch ein Statement natürlich. Und als wir mal angefangen haben, war es ganz spannend, ja, wie gesagt, andere Käuferschichten. Und am Ende des Tages entscheidet der Kunde, was er damit macht. Und jetzt haben wir zum Beispiel den Selbstspieler mit Aufnahmefunktion und haben gedacht, okay, Tonstudios oder zum Unterrichten und so weiter. Die Kunden kaufen den einfach, weil sie sagen, oh, dann habe ich es halt. Ne? Und ich hatte dann auch einen Kunden, der wollte irgendein Musikstück haben, das gab es nicht. Da habe ich gesagt, ich frage mal an. Ja, bei uns in Hamburg oder New York, da sind ja immer die Aufnahmen. Da
hat es einer eingespielt.
5000 Stücke in der Library sozusagen. Und das hat alles gedauert. Das ist ja, auf Zuruf ist sowas auch nicht mal so, man muss einen Pianisten finden und. So, und einen Timeslot haben. Und dann rief er mich irgendwann an, sagte er, Herr Plackinger, das dauert mir zu lange. Dann gedacht, oh, jetzt kriege ich einen Einlauf. Und dann sagte er, ich war doch mal neulich bei Ihnen, da war doch so eine tolle Pianistin, können Sie uns mal verbinden? Und dann hat er sich die zum Geburtstag quasi geschenkt und hat gesagt, kannst du bitte das und das spielen? Und dann hat er nur auf Aufnahme gedrückt und hat das jetzt. Ne? Mhm.
Das stimmt.
So, und das ist eben der Punkt. Also er selber spielt auch Klavier, ja, aber das sind Fans einfach, die genießen das.
Kann man das nachrüsten, wenn ich jetzt schon ein Instrument habe, dass ich sage, ich würde die Selbstspielfunktion irgendwie einbauen lassen?
Nee. Also man könnte es machen, aber dann wird es teurer, als wenn ich ihn neu kaufe.
Ach, tatsächlich. Krass.
Okay. Man muss den Flügel so weit auseinanderbauen. Also da geht es wirklich darum, nicht nur das System einzubauen, sondern die gesamte Mechanik muss ja dann quasi wieder auf Steinway-Standard sein. Ja. Und wenn ich was einbaue und da die Höhe verändern würde, dann hätte ich das nicht mehr. Mhm. Das heißt, der Selbstspieler würde vielleicht funktionieren, aber ich habe nicht mehr die Originalregulierung der Mechanik. So, und selbst wenn ich jetzt einen Play in einen Record verwandeln will, ist auch nicht so einfach.
Verstehe.
Na, und deswegen, das wäre so ein Riesenaufwand, das machen wir gar nicht. Und zudem muss man ja auch immer überlegen, also die Aufnahme findet ja immer auf einem recht neuen Instrument statt und es ist keine Tonaufnahme, sondern eine, also wir nehmen quasi die Bewegung der Hämmer auf, also wir nehmen die Dynamik auf. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Flügel habe, der nicht gestimmt ist oder der alt ist und das würde abgespielt werden, das würde dann nicht schön klingen. Mhm. Also egal wie gut die Aufnahme sozusagen ist, die ist dann, wenn ich ihn abspiele, auch nur so gut wie mein eigener Flügel, den ich da gerade stehen habe. Und ganz ehrlich, also ganz viele Kunden, die sagen auch, klar, das ist jetzt auch nochmal ein Luxusproblem dann in dem Fall wirklich. Aber die sagen, ich mag Klaviermusik, ich höre das total gern. Und dann haben meine Kinder wenigstens ein anständiges Instrument, auf dem sie lernen können. Mhm. Na, und dann wird er tagsüber für die Kinder genutzt und abends dann beim Glas Rotwein. Wir streamen ja auch Konzerte mittlerweile. Das ist ja auch so mittlerweile die neueste Technik.
Dieses Steinway Library, ist das auch ein Geschäftsbereich von euch? Verdienen die damit Geld, dass man dann jetzt dann auch die App zuhört? Vielleicht irgendwie ein Abo-Modell, man ja denken.
Nee,
jetzt.
Ne? Nee. Okay. Also, wer weiß, was passiert. Also,
wollte gerade sagen.
Also, je nachdem, wann man den Podcast hier sieht, ja. Nein, aber im Moment ist es quasi all or nothing. Und das ist eben das Spannende halt. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, Mensch, ich habe da so eine tolle Aufnahme, hau mir die mal rein. Also wir müssen immer einen Pianisten haben, der sich hinsetzt und es aufnimmt. Weil wenn ich es hochauflösend haben will, hochauflösend, ich weiß nicht, kennst du MIDI als Dateiformat? Normal MIDI-Format ist halt, ich nehme Ton auf und kann den dann umwandeln.
Ja.
Und kann dann sonst was mitmachen halt. Und MIDI hat, also Musik, wenn wir sie hören, ist ja immer drei Faktoren. Das erste ist die Tonhöhe. So, das ist bei unserem System, wir haben halt 88 Tasten, also je nachdem, welche Taste. Tonhöhe ist also quasi recht leicht definiert. Die Tonlänge in Sekunden ist auch relativ einfach zu messen. So, dann geht es um die Lautstärke. Und MIDI kann nur 128 Lautstärken abbilden. Und wir schaffen 1024, weil wir nehmen nicht den Ton auf, sondern wir nehmen die Bewegung des Hammers auf. Also es ist eine physikalische Aufnahme sozusagen. Mhm. Und dadurch sind wir so genau. Und das ist total spannend. Am Anfang haben viele gesagt, naja, Firlefanz. Und dann, als dann die Aufnahmefunktion kam, im Retail auch, also im Einzelhandel, und die sich dann selber aufgenommen haben und dann abgespielt haben, die saßen da völlig perplex und sagten, das bin ja wirklich ich. Na, so genau ist das halt. Und das macht eben den Unterschied. Und da ist es wirklich so, dass das in Amerika haben sie jetzt angefangen, wir haben ja diesen Spiro Cast, also dass wir streamen können. Die haben jetzt angefangen, weil wir können auch einen Private Cast machen. Also wenn ich jetzt Freunde habe und sage, Mensch, schaltet euch mal dazu. Ich habe einen Pianisten da oder ich spiele selber und dann könnt ihr dann quasi mein Konzert auf euren Flügeln daheim erleben. In Amerika haben die angefangen zu unterrichten von keine Ahnung, Chicago nach New York, hin und her, ne? So, solche Sachen halt. Also wie gesagt, der User, der Nutzer, der definiert nachher, was das Produkt kann.
Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal so diese digitalen Potenziale der Marke, die ihr nutzen könnt. Also das Thema Unterrichten, kann man das vielleicht irgendwie mit Steinway so ein bisschen institutionalisieren? Ne? Wie kann man das Digitale reinbringen und. Weil ich glaube schon, dass ihr natürlich auch drüber nachdenkt, wie könnt ihr euer Geschäftsfeld irgendwo resilienter aufbauen, unabhängiger machen.
Na klar, absolut. Also der Spirit ist, wie gesagt, das war so ein Riesenaufschrei natürlich und mittlerweile hat sich das etabliert, weil die Qualität auch sehr, sehr gut ist, also die Wiedergabequalität, die Aufnahmequalität und alles, was da digital da dran ist, ist ja alles schön und gut, aber die Musik ist immer analog.
Absolut. Ne?
Und das ist das Spannende halt. Also ich habe mit analoger Musik kann ich ganz anders entspannen als jetzt mit digitaler Musik, ja. Das ist, wenn ich digital aufnehme, werden ja Frequenzen ausgeblendet, die das Ohr gar nicht wahrnimmt. Mhm. Einfach nur, um Speicherplatz zu sparen. Mhm. Aber der Körper kann nicht entspannen, weil alles, was ich vielleicht nicht höre, ist ja trotzdem da. Aber das Gehirn muss es dazu denken. Deswegen, das Gehirn ist immer am Arbeiten, wenn ich digitale Musik höre. Ja. So. Und das ist so immer, und ich sehe das ja jedes Mal, wenn hier Musik gespielt wird. Ja, also ich persönlich zum Beispiel, ich liebe Bach. Na, also wo viele sagen, Bach ist ja schon speziell. Also wenn hier Künstler manchmal kommen, so zum Üben oder ja, wenn wir Veranstaltungen haben oder so und ich sitze da hinten und arbeite, ich bin voll konzentriert. Ja. Wenn Bach läuft, dann bin ich so richtig im Tunnel. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich halt. Und ich würde mir aber nie jetzt Kopfhörer aufsetzen und Bach hören und zum Arbeiten zum Beispiel. Mhm. Na, das ist also ganz, ganz spannend. Ja.
Also das ist ja vielleicht eine schöne Abrundung irgendwie zu dem, was Musik mit uns macht. Das war ein kleiner, spannender Ausflug, glaube ich, für viele interessant, die euch wahrnehmen, dieses Instrument wahrnehmen, mal so verstehen, was steckt dahinter, wie sieht vielleicht so ein Kaufprozess aus für die Leute, die vielleicht drüber nachdenken, können ja auch mal hier gerne vorbeikommen und haben hier sicher eine ganz tolle Erfahrung. Danke, dass wir das machen durften.
Sehr gerne.
Joe,
sehr gern.
Und viel Erfolg euch weiterhin.
Ganz lieben Dank. Na? Und wie gesagt, also man muss zur Tür reinkommen.
Ne? Ja, das haben wir jetzt gelernt.
Ja, wirklich. Das ist und einfach fragen und einfach mal gucken halt. Und, ja, und dann hat man vielleicht
Keine Scheu,
Träume. Ja, das ist einfach so. Ne?
Also gut.
Bin ein relativ nettes Kerlchen.
Danke dir.
Sehr, sehr gern. Schön, dass ich dabei sein durfte.